freue mich, dass wir zusammen über ein spannendes, wie ich meine, und auch wichtiges Thema reden werden, und zwar der Messias.
Halleluja.
Würde gerne an den Anfang einen Text gleich stellen, und zwar in Lukas Kapitel 7 und dort ab Vers 18. Jesus von Nazareth tritt auf, wirkt auch und macht das ein oder andere Wundersame. Und in Vers 18 heißt es, Kapitel 7, Vers 18, und dem Johannes, dem Täufer, berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und mit dieser Frage will ich so die Diskussion beginnen oder sie an den Anfang stellen. Hätte es nicht wissen können, ob er der ist, der da kommen sollte? Oder woran hätte man denn erkennen sollen, dass es Jesus aus Nazareth ist und nicht ein anderer, der kommen sollte? Dritte Frage, was ist, wenn er sagt, ja, aber er ist es nicht? Oder wenn er sagt, nein, und er wäre es doch? Also er gibt ihm ja so die Verantwortung, der Beantwortung der Frage, gibt er Jesus. Hätte er es nicht selber wissen können?
Ja, das müssen? Erste, was auffällt, ist, dass der nicht das Wort Messias gebraucht, sondern der Kommende. Also diese Erwartungshaltung ist, ich weiß, dass das gemeint ist. Ich frage mich nur, warum das hier nicht präziser gemacht wird, weil gerade im Johannesevangelium wirklich auch das Wort Messias gebraucht wird, auch in dieser originalen Form Messias. Und hier ist es einfach so, es wird schon deutlich dadurch, die Erwartungshaltung war zumindest bei Johannes gegeben. Man kann dadurch auch ableiten, weil Johannes ja hier ja nicht ganz ohne Geschichte spricht, denn er hat ja schon eine Verkündigungsgeschichte hinter sich. Er hat diesen Jesus schon angekündigt als denjenigen, den Kommenden. Also es sind ja Zweifel, die sich jetzt ein bisschen später breit machen, wo er da am Grübeln ist, im Knast sozusagen. Und dann fragt er ihn. Aber Johannes stand natürlich auch in der Tradition zur Zeit Jesu, dass da irgendwie eine Erwartungshaltung war auf diese kommende Gestalt des Messias. Ja.
Und genau da entzündet sich wahrscheinlich auch dieser Gedanke. Einmal die Situation, du hast es schon geschildert, Johannes ist aufgrund seiner prophetischen Tätigkeit gefangen genommen worden, ja, politisch nicht korrekt gewesen und wartet jetzt mit ungewissem Ausgang auf sein Schicksal sozusagen. Ne? Ja. Und das ist natürlich eine existenzielle Situation, wenn du Gottes Willen tust und wirst dafür noch verhaftet, ja, und lebst jetzt in einer echt miesen Situation, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Ne? Das kann ja schon zu Zweifeln führen. Auf der anderen Seite, wie du sagst, diese Erwartungshaltung. Und da muss man sich ja auch fragen, was war das denn für eine Erwartungshaltung? Woraus hat sie sich denn genährt? Ja, aus dem Alten Testament. Ne? Und da gibt es ja durchaus Weissagungen auf den Friedenskönig, das Friedensreich bei Jesaja. Ne? Ja. Und politisch gesehen hat Jesus ja nichts verändert.
Ja. Aber das wär so meine Frage. Also woran erkennt man denn den Messias?
Ich glaube, die Verunsicherung kommt daher, weil es natürlich gibt es im Alten Testament und auch in der Erwartungshaltung gab es ganz bestimmte Voraussetzungen. Aber es gab eben auch zwei Modelle, die nebeneinander her existierten. Wir haben einmal, ich sag mal, das genealogische Modell, also er muss aus dem Stamm Juda kommen, er muss das Volk sammeln. Es gibt da so ein paar Kriterien, die damals auch durchaus schon bekannt waren. Dann haben wir aber auch eine andere Gestalt. Im Danielbuch, der kommt da auf den Wolken des Himmels, wird genannt als eines Menschen ähnlich oder Menschensohn, wie übersetzt Luther. Also eine menschliche Gestalt, die kommt sozusagen von oben reingeschwebt, ohne Credentials und ohne den ganzen Stammbaum. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weil es mehrere Vorstellungen tatsächlich gibt, warum Johannes auch verunsichert werden kann. Weil, wenn wir jetzt Johannes und Jesus nehmen, leben sie ja auch unterschiedliche Modelle. Ich glaube, das ist auch noch im Hintergrund. Johannes hat das prophetische, asketische Modell. Also der mit zerrissenem Kamelhaar-Mantel in der Wüste, ernährt sich wie so ein Asket in der Wüste. Die Leute kommen zu ihm hinaus in die Wildnis. Der ist eher so in dieser asketischen, nasiräischen Tradition der Enthaltsamkeit und der Kargheit. Und jetzt hört er wahrscheinlich, vielleicht weil er da im Gefängnis sitzt, der Jesus hat ein völlig anderes Modell. Ja, er hat das, ich bin unter den Leuten, ich sitze mit ihnen zu Tisch. Da sitzen sogar Gestalten, die da eigentlich nicht hingehören sollten und nicht die Heiligkeitskriterien alle erfüllen. Und da, das glaube ich, schwingt hier alles mit, eben zu sagen, okay, im Alten Testament ist es auch eine schillernde Gestalt, mal so beschrieben. Bist du es jetzt wirklich?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, woran soll man den Messias erkennen? So, was du beschreibst, ist ja die Situation von Johannes und dem ganzen Kontext, seine verzweifelte Situation, aber auch die römische Besatzung, unter der sie wohl gelitten haben, von der sie frei werden wollten. Also von daher diese Frage, woran erkennt man den Messias, ist für mich eine Frage, die sich an der Situation, in der sich Menschen befinden, sozusagen entbrennt, aber gleichzeitig die aber auch irritiert wird, weil die auf der einen Seite die Bedürftigkeit oder die Sehnsucht oder der Wunsch ist, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit der Enttäuschung, der Erwartung, die man hat jetzt wie in dieser Situation, wird ja etwas erhofft, aber enttäuscht, was für mich die Frage aufwirft jetzt bei Johannes, aber in den verschiedenen Episoden der biblischen Geschichten dort, wo es verortet ist. Also es gibt ja zum einen die prophetischen Schauen, aber zum anderen gibt es ja die Verortungen der Menschen und all das, was sie eben mit dem Messias
verbinden.
Und da so eine
erwarten.
Und sogar erwarten, ja. Auch vielleicht auch sogar zu Recht erwarten, weil es eben genährt wird von bestimmten Bildern, die vermittelt werden. Und also dieser Irritationspunkt zwischen dem Erwarteten, dem Erhofften, dem, was einem sozusagen auch als sich erfüllend darstellt, aber auf der anderen Seite für Irritation sorgt, weil es eben dem zuwiderläuft, was man sich erhofft oder erwartet. Also von daher, und das kommt hier stark zum Tragen.
Ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr persönlich und biografisch. Mhm. Weil innerhalb, du hast gerade das Wort gesagt, Erwartungen. Ne? Wir haben bestimmte Erwartungen. Erst haben wir gefragt, was sind die Kriterien? Ja gut, da kann man zusammentragen, so klassisch. Aber Erwartung ist nochmal was anderes. So stelle ich mir den vor, das müsste der machen. Ich glaube, eine der Erwartungen wahrscheinlich bei Johannes dem Täufer war, ich sitze ja immer noch im Knast, der Messias ist eigentlich einer, der politisch dafür sorgt, dass ich da wieder rauskomme. Mhm. Ganz einfach. Bist du der Kommende? Heißt doch auch, wie lange muss ich jetzt hier noch hocken, bevor ich da dann wieder mitmischen kann? Mhm. Also das sehe ich hier ganz klar. Und nicht umsonst, ist ja auch eine kleine Kritik, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wird ja auch nicht nur so ins Vakuum gesprochen sein.
Ja, ich meine, Erwartung, jetzt einfach nochmal was zu öffnen, Johannes 6, Jesus nach der Speisung der 5000. Ja, also Johannes Kapitel 6, Abvers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge und so, das sieht sie nochmal Jesus. Und dann spricht ja Jesus zu ihnen, Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und gesättigt seid. Und so, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Also da ist die Erwartung oder vielleicht die Hoffnung, ach, dieser Rabbi, dieser Jesus aus Nazareth, ja, die Frage, was ist er schon von Anfang an für die Menschen zum Messias oder wann wird er für sie zum Messias? Der gibt uns Brot. Und Brot zu haben, die Fülle, jeden Tag ist doch super. So einer könnte unser König sein. Lass uns ihn zum König ausrufen. Das ist der König der Juden, weil uns wird es gut gehen mit ihm. Weil überall, wo dieser Rabbi durch die Dörfer zieht und die Städte, werden die Menschen gesund.
Naja, das sind ja die Zeichen. Und Und das sagt er ja auch, Jesus, ach nee, wo warst du da eben im Johannes?
Johannes 6.
Er gibt ja eine Antwort auf die Frage, bist du der Kommende? Also das dürfen wir ja nicht, wir dürfen ja nicht nur bei der Frage bleiben. Er gibt ihm ja eine konkrete Antwort. Ach so,
Lukas 7 war das vorher, ja, genau. Mhm. Mit dem Johannes, genau. Ja, Johannes, genau. Dem Täufer, Lukas 7, ja, Vers 22. Genau.
Und die Antwort sagt er ja, dann lest mal vor, ich habe es gerade verschlagen, dann sagt er ja...
Blinde sehen wieder. Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird die gute Botschaft verkündigt. Und dann kommt es mit dem glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert.
Mhm. Und da knüpft er ja sowohl an alttestamentliche Traditionen an und Vorhersagen oder messianische Erwartungen. Und gleichzeitig hat Jesus ja auch immer so Jesus-Antworten. Ne, so, kannst du es noch, eigentlich wollte ich wissen, sag doch nochmal deinen Stammbaum, wo du herkommst, was dein Programm ist, was du als nächstes vorhast, was deine politische Vision ist, wirst du Israel sammeln von allen Enden, wird der Tempel hier, wirst du den einnehmen? Und ich glaube, Jesus geht ja immer ein paar Schritte voraus, dass die Leute denken, ja, das ist er. Und dann... Und den letzten Schritt geht er dann nicht in der Erwartung. Ne? Also wie bei, als er in den Tempel einzieht, also erst preisen ihn die Leute da, Palmsonntag, ne? Und dann fängt er an zu lehren, übernimmt also auch ein bisschen das Kommando im Tempel. Und dann denken alle, ja, das läuft hier alle gerade wie geschnitten Brot. Ne? Also es ist ganz klar, was er als nächstes machen wird. Und dann steht da, er zog sich zurück.
Ja. Ich meine, um das zu unterstreichen, ist das nicht sogar irgendwo bei Jesaja, dass Gefangene sogar auch befreit werden oder so?
Ja, ja, das ist, glaube ich, dieser Lukas.
Ist in Lukas Text, Kapitel 4
kommt, wo Jesus vor, ja. Zitiert.
Also wenn Jesus voraussetzt, dass Johannes dieser Text erkennt, ja, könnte sogar Johannes sich denken, ja, gerade wegen diesen Texten, dass auch Gefangene frei werden, frage ich mich, was jetzt gerade so los ist.
Ja, genau. Ja?
Und da stellt sich die Frage. So,
Gefangene welche, frei? Sehr gut.
Ja, du hast ja sogar zitiert und so.
Ja.
Also an welcher Gesetzmäßigkeit macht sich jetzt fest, woran jetzt der Kommende festzumachen ist und was er zu tun hat, ist wirklich eine schwierige Frage.
Naja, weil man könnte sie ja ausweiten und sagen, wann hat denn Jesus es gewusst, dass er es ist? Wann hat es Maria gewusst? Wann haben es die Jünger gewusst? Wann hat es ein Paulus erfahren? Und diese Frage, wenn man sie ja so weiterzieht, kommt man ja irgendwann dann zu sich selber und sage, okay, also wie stehe ich denn zu Jesus aus Nazareth? Wer ist Jesus von Nazareth für mich? So als Christ rückblickend 2000 Jahre zurück kann man sagen, Jesus aus Nazareth, ja, wir sagen Jesus Christus, also Jesus der Messias. Mhm. Aber erstmal war Jesus ein Kind, das geboren ist. Und er wurde ja für die Weisen aus dem Morgenland, die kommen, ist er, für die ist er schon. Ja. Obwohl er da nicht viel gemacht hat eigentlich. Also bewiesen hat er es nicht, dass er das ist mit Zeichen und Wunder und Heilungen und so weiter.
Aber das ist ja, das hat Theologen ja schon immer gequält, die Entwicklung des messianischen Bewusstseins. Also wie ist der innerliche Vorgang gewesen? Und im Grunde genommen haben wir nichts. Wir haben den 12-Jährigen im Tempel, der schon beeindruckt, uns aber nicht weitere Rückschlüsse geben lässt, ob er dann schon genau weiß, wohin die Reise geht, wie viel Bewusstsein dahinter steht oder ob er einfach nur pfiffig ist und Geist erfüllt. Ich weiß nicht, ob man da wirklich weiterkommt oder sozusagen, ob das Baby in der Krippe schon wusste, hier, ich bin der Messias.
Und die Weisen waren ja da, wo ist der neugeborene König der Juden? Das heißt, die haben angeknüpft an diese Königserwartung. Messias ist ja auch nicht eindeutig. Messias, der Gesalbte, es gab mehrere, die gesalbt waren. Die Könige wurden gesalbt, ja. Propheten wurden teilweise gesalbt, Priester wurden gesalbt. Also es gibt ja mehrere Stränge von Messiasen sozusagen, von Gesalbten. Und die Frage ist jetzt, auf was haben die Juden gewartet? Ja, natürlich war die Verheißung, es kommt ein Sohn Davids, ne, und es wird ein ewiger Herrscher sein auf dem Thron Davids und so weiter. Das ist schon verständlich, dass man da auf einen politischen König wartet.
Aber ich würde...
Ich gehe noch mal zu diesem Werden zurück. Du sagst, es ist mühsam, jetzt in dieses Werden hineinzugehen, weil wir ja keinen Zugang dazu haben. Aber eben wenn du sagst, es gibt verschiedene Gesalbte, dann müsste man ja dann die Frage stellen, wenn man es jetzt nicht nur rückblickend betrachtet, sondern mit der Geschichte mitgeht, mit dem, was jetzt da passiert, dass dieses Kind kommt und dieses Kind eben zunimmt an Kraft und an Vollmacht und auch die Menschen es merken, boah, der redet anders als die Schriftgelehrten und die Pharisäer, der redet mit Vollmacht, der macht Wunder, weckt sogar Tote auf. Also was entsteht denn dann da? Und wofür entsteht es? Also was hat es jetzt mit dem Glauben ja dann des Einzelnen zu tun, von Petrus und Jakobus oder dann jetzt von uns 2000 Jahre später, die sagen, wir brauchen ja den Messias. Ohne ihn, was? Also welche Rolle spielt dann der Messias? Das ist ja nochmal so, das geht ja um seine Aufgabe. Wenn ich seine, wie erkennen wir ihn und dann welche Aufgabe hat er denn für uns alle? Geht es nicht ohne ihn, ja?
Ja. Also ist er eine Erlösergestalt oder ist er eine nationale Zusammenführungsgestalt?
Ist er eine moralische Gestalt? So, ja, wir sollten besser leben. Der motiviert uns, der inspiriert uns, der gibt uns Hoffnung. Brauche ich ihn? Ja. Und wenn ja, in welcher Form?
Ich glaube, ich habe mich gefragt, warum Johannes der Einzige ist, der wirklich auch das hebräisch-aramäische Wort Mashiach, also der Gesalbte, benutzt in dieser Form, Messias. Alle anderen sprechen ja von Christus. Ganz oft, das ganze Neue Testament ist da voll. Aber Johannes, ist es wichtig, diesen Anschluss zu kriegen? Und Johannes ist auch derjenige, ja, der am deutlichsten rüberbringen will, das ist nicht nur ein Mensch, der angekündigt wurde, um Messias zu sein, das ist auch ein Sohn Gottes. Also diese Selbstoffenbarung, wer bin ich als Messias, ist ja bei niemandem so deutlich wie im Johannes-Evangelium mit den ganzen Ich-Bin-Worten. Und da ist es auch, wo schon im vierten Kapitel bei Johannes, wir können das gerade mal lesen, das ist für unsere Frage hier essentiell. Johannes 4 ist das berühmte Gespräch, was Jesus am Jakobsbrunnen mit einer Frau hat. Und es ist ja deswegen so berühmt für heute, uns heute, weil er lehrt und redet mit einer Frau, was damals fast unschicklich war und ungewöhnlich auf jeden Fall. B, das ist noch nicht mal eine jüdische Frau, sie ist aus Samaria. Da schaute man ein bisschen herab auf die, weil die in einer anderen Form des Glaubens lebten. Und die sagt es dann hier in Vers 25, da hat er mit ihr diskutiert über den richtigen Ort und die richtige Art der Anbetung. Und dann spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Wunderbar, wir merken, aha, die Erwartung ist auch bei dir, bei ihr. Selbst sie in Samaria weiß, ein Messias kommt. Ich weiß, der kommt. Ja, und dann wird er alles verkündigen. So. Und die Antwort Jesus ist einfach kurz, so wie Johannes oft ganz seine Flöcke manchmal in ganz kurzen Sätzen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Also spätestens da ist dieser Prozess, ob er weiß, ob er der Messias ist, der ist da abgeschlossen. Mhm. Ne? Mhm. Und da wird das auch gesagt. Und es ist Johannes offensichtlich in seinem Evangelium wichtig, dass wir ab dem vierten Kapitel, also nicht nur nach dem Kreuz und nach der Auferstehung, dass wir dann schon wissen, über den reden wir hier.
Und es fängt ja eigentlich schon früher an. Johannes beginnt ja gleich in den ersten Kapiteln über den Johannes, über den Täufer zu sprechen, Johannes den Täufer. Und da nimmt er ja selber das auf, was er dann bei der Taufe Jesu sieht. Also der Heilige Geist kommt herab und Johannes selber sagt, Gott spricht zu ihm und sagt, du, das ist derjenige. Ja. Und er knüpft dann im Vers 29 in Kapitel 1 noch an einer anderen Tradition an. Er sagt nämlich hier, der Johannes, als er Jesus kommen sieht, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und damit knüpft er an dem zentralen Kultus in Israel ja an, nämlich am Heiligtumsdienst. Also es ist nicht nur so, dass der Messias jetzt, wozu ist er da, eine Tradition weiterführt, eine Erwartung weiterführt, die jetzt im Königtum, im davidischen Königtum begründet war oder in Priestertum oder im Prophetentum, sondern eben auch, was das Kultsystem angeht und da das Opfer. Also Das altisraelitische Kultsystem war ja dazu da, die Menschen in ihrer Unreinheit vor Gott annehmbar zu machen. Wie begegnet das Volk dem heiligen Gott? Durch Opfer. Ja, durch Opfer wird die Sünde, die Unreinheit abgewaschen durch das Blut. Ne? Und jetzt sagt Johannes, das ist das wahre Lamm, ne? Das ist das wahre Opfer. Und damit tritt ja im Grunde genommen was zutage, was den Messias als Erfüllung des ganzen Opfersystems im Alten Testament darstellt.
Aber
der Hebräerbrief macht das ja dann noch deutlicher.
Aber das ist ja eine geniale Verknüpfung, weil es auch was Neues ist. Also ich glaube, es ist neu deswegen, weil wenn man die Erwartungshaltung zur Zeit damals oder des ersten vorchristlichen Jahrhunderts an diese Messiasgestalt sieht und liest, das kann man ja in außerbiblischen Schriften nachlesen, wie was man da in 40er Jahren in Qumran gefunden hat und so, die hatten ja ganz starke Messias-Erwartungen. Da war immer die Erwartung, wenn Israel seine Sünden in den Griff kriegt, kommt der Messias. Und ich glaube, das ist jetzt hier, deswegen gut, dass du das erwähnt hast, das ist hier das Spektakuläre, weil er ja sagt, nee, das ist umgekehrt. Also nicht müssen wir erst unseres alles in den Griff kriegen, bevor der kommen kann, was ja so ein Riesenprojekt war, zum Beispiel die Pharisäer oder andere Gruppierungen, die gesagt haben, wir müssen uns hier alle jetzt mal zusammenreißen und wenn Israel einmal den Sabbat richtig hält, dann kommt der Messias, war einer oder zweimal, je nachdem, welche Tradition man liest. Ne? Und dann sagt Johannes, es ist umgekehrt, der kommt, um die Sünden wegzunehmen. Und das ist eigentlich hier die Anknüpfung, das ist das, was ja das Tempelsystem oder das Heiligkeitssystem schon implizierte. Mhm.
Ja. Also es sind ja so viele Bilder, die entstehen, was sich mit dem Messias verknüpft, als König, als Sündenträger, als Befreier und ja, auch als denjenigen, der das Friedensreich aufrichtet, davon ist auch die Rede. Und also angesichts dieser vielen Bilder und auch der verschiedenen Erwartungen, die damit verknüpft werden, aber auch entsprechenden Enttäuschungen, weil ein Bild eben stärker betont wird als das andere, stellt sich mir die Frage, so, gibt es etwas, was sich so durch die biblische Texte durchzieht und etwas über unsere menschliche Situation problematisiert, der nur durch einen Messias oder einem Gottgesandten entsprochen werden kann. Ja? Und so ein Bild wäre für mich oder ein Ausdruck unserer menschlichen Situation wäre womöglich für mich so die der Bedürftigkeit, also unsere menschliche Situation wird davon zusammengehalten, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir etwas brauchen. Ja, jetzt kann man sagen, wir brauchen einen Lehrer, ja. Wir brauchen einen Helfer, wir brauchen einen, der uns Schuld vergibt, ja. Wir brauchen einen, der uns eine Vision von dem malt, was es heißt, Mensch zu sein. Also im Grunde genommen geht es so die Frage, so warum Messias? Also wo ist die Entsprechung zwischen dem, wovon die Texte voll sind, ja, und die Sehnsüchte voll sind und unserer menschlichen Situation? Ich sage mal, könnte es nicht ausreichen, dass es halt einen Gott gibt und dass es Menschen gibt und es wird geregelt. Aber die Bibel zieht sich ja durch von diesem Gedanken des Messias, also eines Kommenden. Und das fängt ja schon ganz, wenn ich ansetzen darf, so ganz am Anfang. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, wird da schon zumindest in dieser Geschichte angedeutet, dass da ein Kommender sein wird, sage ich mal mit meinen Worten, wird der Frau und dem Mann dort verkündigt. Ich lese, wo Gott sich der Schlange zuwendet, der Verführerin, und sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also wer auch immer dieser Er ist, von der Frau soll einer kommen, also im Mensch, als Mensch, mhm. der dem Bösen ein Ende setzt, mhm. ja, die Grenzen weist. Mhm. Das ist die erste Hoffnungsbotschaft in der Situation der Hoffnungslosigkeit, die dem Menschen gegeben wird. Und ob da so eine Entsprechung ist zwischen dem, was im Menschen steckt, so einer, der ist, der eine, der ist, der so ist wie wir, wird irgendwie kommen und die Wende schaffen. Mhm. Also so die Frage, der Ansatz Gottes, irgendwie, dass es durch einen wie wir ist, auch wenn es Daniel göttlicher Figur ist, ist der eine, der Menschen ähnelt, ja. trotz allem. Etwas, was sich durch die Bibel durchzieht und unsere menschliche Situation, die eben so viele Bedürftigkeiten an den Tag legt, ob es uns deshalb so bewegt. Ja? Und was sind eben diese Punkte? Was sind diese Irritationspunkte oder Berührungspunkte? Ist da so die Frage gestellt, so, wo habt ihr ihn erkannt? Ja?
Ja. Und inwieweit aber da geht es ja dann einen Schritt weiter als das, was wir auch schon mal besprochen hatten, über was macht ein Propheten aus und Jesus erfüllt alle Kriterien eines Propheten. Aber jetzt sprichst du davon, dass du sagst, ja, das ist ja eine schöne Sache, jemand, der mit Gott in Verbindung steht und diese Unmittelbarkeit hat. Aber die Bibel legt von Anfang an Wert darauf, es gibt eine Erlösung, Erlösergestalt oder ein Erlöser. Jetzt nenne ich es jetzt nicht Messias, sondern wirklich Erretter, Erlöser. Und weil viele Religionen arbeiten ja mit dem System, es gibt Gott oder das Göttliche, je nachdem. Und dann gibt es einen moralischen Standard, wie man dann so auf den Weg sich machen kann oder wem man oder was man sich entsprechend verhalten muss. Und dann fummel dich mal zurecht, dass du da hier von einer Stufe auf die nächste kommst. Ich glaube, es ist wirklich, schön, dass du hier in der dritte Kapitel der Bibel, wo deutlich gemacht wird, nee, also es braucht jemanden, es braucht Hilfe. Es braucht Hilfe in unserem Leben, sind wir angewiesen, wir sind Abhängige in unserem Leben. Und die Vertreibung aus dem Paradies hat nur deswegen stattgefunden, weil ihr meintet, ihr bräuchtet diese Abhängigkeit nicht, weil jemand euch verpult hat, Mensch, wenn du das isst, ne, dann bist du unabhängig, bist du wie Gott, dann bist du von nichts mehr abhängig. Und das hat sie in Trouble gebracht. Und ich finde es wunderbar. Ich glaube, für mich ist das so eine der Grundbotschaften der Bibel, die nicht leicht vermittelbar ist uns Menschen, die wir die Autonomie so feiern, da sagt er, alleine schaffst du das nicht.
Ja, und das geht ja, ich meine, Paulus geht ja sogar noch weiter. Ich habe jetzt mich schon auch bewegt, wo du sagtest, so, wir sind bedürftig. Und dann hast du verschiedene Bereiche aufgezählt. Also 1. Korinther Kapitel 15, da geht es um das Thema, große Thema Auferstehung. Mhm. Aber da geht ja Paulus sogar noch weiter. Er sagt, denn wie in Adam alle sterben, so der Blick auf den Anfang, so werden auch in Christus, in diesem Messias, alle lebendig gemacht werden. Also da wird ja diese Bedürftigkeit auf das Existenziellste oder Fundamentalste oder Grundlegendste, was es nämlich gibt, Leben und Tod. Mhm. Und in Menschen ist irgendwie der Tod doch verankert. Mhm. Und in diesem Messias, in diesem Christus, in diesem Gesalbten, den er ja dann für sich anerkennt, den Jesus aus Nazareth, da ist Leben. Ja. Und da dringen wir zum Leben durch. Und da gibt es ja diese ganz bekannten Paulus-Texte dann auch in Römer, mit der Taufe, so wie Christus gestorben wird, so sterben wir auch in der Taufe und werden mit ihm auferweckt. Und da passiert ja dann was. Also da werden wir irgendwie Teil seines Todes, symbolisch gesehen.
Und der ist ja für Paulus ganz zentral. Ne? Also dieser Rechtfertigungsakt des Menschen, der findet ja sein Zentrum im Kreuz, also in dem Tod Jesu, in der Auferstehung, ne? und in der Vergebung, das, was eben durch das Opferlamm sozusagen symbolisiert worden ist. Das macht Paulus ja deutlich.
Ja, sagt er, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden.
Genau. Die Frage ist natürlich jetzt, die man jetzt dem christlichen Glauben stellen kann. Also wenn das so zentral ist, was Paulus ja auch hier macht, ne? und was auch stimmt, das Opfer des Messias, den Tod am Kreuz, die Auferstehung. Warum kann Gott denn nur mit einem Tod vergeben? Also geht Vergebung nicht auch ohne Sühnopfer so? Ja, das muss man sich ja als Christ dann stellen. Und das machen wahrscheinlich auch andere nicht-christlichen Glaubens, die diese Frage stellen, warum ist der Tod des Messias so zentral? Warum geht Vergebung nicht auch ohne?
Also es gibt ja diesen Aspekt der Auseinandersetzung, die auch direkt auch in Genesis Kapitel 3 angedeutet wird. Also es gibt Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange, es gibt Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung wird der Kopf der Schlange zermalmt, auch Wunden davon tragen. Und da stellt sich mir die Frage, ob die Kehrseite der Bedürftigkeit, von der die Bibel spricht oder die unsere menschliche Situation beschreibt, die der Auflehnung ist. Also des Unvermögens, diese Bedürftigkeit anzuerkennen, ja, dem Zuwiderlaufen dessen, also wenn Paulus sagt, so Leben, Auferstehung in Christus, dass wir dem Tod entgegenstreben, sozusagen, als Menschen. Also dass wir sehr ambivalent dahingehend sind, dass wir auf der einen Seite nicht sterben wollen, wir wollen leben, aber auf der anderen Seite handeln wir dem zuwider und verursachen den Tod, im äußersten Fall sogar den Tod des Messias. Und das wird aber direkt sogar von Anfang an vorgeschattet in diese Suche nach Autonomie. Ja? Wir schaffen es ohne Gott. Oder in dem ersten Brudermord der Geschichte. Also es geht ja sehr, sehr schnell zu Tat, sage ich mal. Also was von uns Menschen offenbar wird, ist ja nichts Verheißungsvolles. Und da stellt sich mir jetzt die Frage auch bezogen auf die Frage des Todes, des Messias als Notwendigkeit. Ich würde sagen, ob das Sterben des Messias in dieser grausamen Art und Weise nicht eine Entsprechung darstellt zu dem, wozu wir als Menschen in der Lage sind. Also wir sind in der Lage, sogar den, der uns helfen will und uns vor Augen führt, was es heißt, Mensch zu sein, ihn auf niederträchtigste Weise zu töten. Und dass das so für alle bösen Akten in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft steht, die wir als Menschen ausüben, entgegen unserer Bedürftigkeit, und auf der anderen Seite, ob das, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte, beziehungsweise in der Art und Weise, wie der Messias auch mit seinem eigenen Sterben umgegangen ist, die größtmögliche Entsprechung von der Seite Gottes dem entgegengestellt wird, sozusagen. Also wo wir uns sozusagen...
Also das Schlimmste in uns wird sichtbar in dem, und das also Gott in seiner höchsten Liebe und Barmherzigkeit wird gleichzeitig
sichtbar. Genau, und das berührt sich sozusagen auf dem Tiefpunkt beziehungsweise
dem Höhepunkt. Dann hätte es ja eine anthropologische Komponente. Ne? Also der Tod Jesu spiegelt sozusagen das wider, was der Zustand des Menschen ist. Ne? So verstehe ich dich. Meine Frage war eher da in die Richtung, braucht Gott das? Ja? Braucht Gott Opfer, um vergeben zu können?
So, ne? Das glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube vielmehr, das, was wir sind, kommt zum Tragen. Und das, was Gott ist, kommt zum Tragen. Wir sind, ist Bedürftigkeit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist höchste Form von Zerstörung. Das sind wir sozusagen. Und das, was Gott ist, Erschaffender und eine, der sogar sich von uns kreuzigen lässt, anstatt irgendwie so zu werden wie wir, sozusagen. Und das ist das Moment der Erlösung oder dessen,
das... Also ich will das nochmal auch auf diese Messias-Gestalt zurückbringen. Denn ich glaube, das Neue Testament ist ja deutlich, dass Jesus für uns gestorben ist und nicht für Gott. Also das wird ganz deutlich gesagt. Also Notwendigkeit, woher kommt eine Notwendigkeit? Davon spricht das Neue Testament auch, des Menschen, so ein Muss, Jesus sagt ja selber, muss das alles durchleiden. Und ich glaube, auch hier sind wir wieder bei den Erwartungen, den messianischen Erwartungen, weil wenn wir nochmal zurückgehen und sagen, in seiner Zeit die messianischen Erwartungen hatten viel mit Identität zu tun. Wer sind wir? Wir sind unterdrückt von den Römern. Eigentlich sind wir das auserwählte Volk. Irgendjemand muss wieder uns alle zusammenbringen und den Haufen hier ordnen und den ordentlichen Tempeldienst einführen und so weiter und so weiter. Und Und das ist eine eher politisch angefüllte Messias-Figur, die wir überall antreffen in den vier Evangelien als Erwartungshorizont. Und dann kommen auch die in anderen Nationen natürlich dazu. Und wir laden ja auch dann alle ein. Und ich glaube, Jesus macht von Anfang an klar, dass er viel existenzieller denkt, weil er sagt, mein Problem ist nicht einfach hier wieder alle zusammenzuführen oder die Nation zu schaffen, die Propheten sich da vorgestellt haben mit hier der Löwe, der Stroh frisst und sowas, sondern ich möchte das Grundproblem der Trennung von Menschen und Gott angehen und dieses Problem beinhaltet den Tod. Der Tod ist das Problem. Und das ist ja, auch im Religionsvergleich, das ist ja auch eine ziemlich mutige Sache, weil viele Religionen integrieren den Tod. Ja, heute ist das ja auch so ganz, ganz Usus, dass man den Tod muss man annehmen, Trauerbegleitung, der Tod ist Teil vom Leben. Das müssen wir alles annehmen. Die Bibel sagt, nein, müssen wir nicht annehmen, ist der Feind, muss besiegt werden, ne? Das ist sehr, sehr viel Gegenkultur für unsere Zeit auch heute. Und ich glaube, das ist so die innere Notwendigkeit, dass wir ja wissen, das Leben ist eben verbunden mit Gott. Die Paradiesgeschichte hat gesagt, irgendwie haben sie das da verwirkt. Und Jesus, der Messias, beantwortet die Frage von Tod und Leben. Und Tod stellt sich ihm auf einmal als ein Feind entgegen. Er sagt, dass es auf diese Art und Weise, dass er sagt, durch das Durchdringen, durch das Durchleben, durch das selber auf sich nehmen, da hätten wir jetzt auch nicht dran gedacht.
Aber da habe ich jetzt halt den Simrit so verstanden, dass er sagt, eben nicht Gott braucht das, sondern die menschliche dann Existenz oder die Geschichte, so wie sie sich auch entwickelt hat und zu dem, was sie wurde. Es gab keinen anderen Weg mehr und es zeigt ja nur Gottes Liebe und Barmherzigkeit, dass er dann auch bereit ist, diesen äußersten Weg dann zu gehen. Mhm. Aber nicht, weil er ihn braucht, sondern weil es für uns gar nicht mehr anders möglich ist, als diesen Weg zu gehen.
Also im Grunde genommen geht es um den Text, den du vorhin zitiert hast. Das müsste man eigentlich in Ruhe lesen, in Römer Kapitel 5, ja, was Paulus sagt. Ja. Kapitel 5, Vers 12. Darum wird durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Soweit. Also für Paulus ist klar, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, damit der Tod. Also die Verursachung, die Ursache für den Tod, für das Sterben sind wir. Also angefangen beim ersten Menschen bis hin zu wir, sagt er dann in der Umkehrung, sagt er dann weiter in Vers 17,
ja.
Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Mhm. Ich lese weiter in Vers 18 und 19. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also wie ich Paulus lese, ist, durch uns Menschen ist Sünde gekommen, damit der Tod. Und durch Jesus Christus, der sich mit uns als Menschen identifiziert, kommt eben die Umkehrung dessen, nämlich Gerechtigkeit und Leben. Und beides ist eben, was in uns ist. Also in uns ist Autonomie, Sünde, Tod. Und in Christus ist Gerechtigkeit und Leben. Und das trifft sich in der Wirklichkeit des Menschseins. Und in Christus trifft sich das eben so, dass er in dieser Identifikation mit uns als Messias, als einer von uns lebt und stirbt und dabei Gerechtigkeit lebt. Zugewandtheit lebt, Liebe lebt. Also diese Trennung, die wir verursacht haben, dass er sie so durchhält, dass er eben zugewandt bleibt, dem Menschen zwar bis zum letzten Blutstropfen, sage ich mal. Also das heißt, dort, wo wir uns von unserer schlimmsten Seite gezeigt haben, zeigt er sich von seiner zugewandtesten Seite und damit siegt das Leben über den Tod. Und so, in dieser Form, ist Jesus für uns oder der Messias für uns oder an unserer Stelle gestorben.
Und war der Tod ja auch dann notwendig, weil sonst offensichtlich gab es keinen anderen Weg. Jesus bittet ja dann darum sogar, wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, in seinem Gebet mit dem Vater, dann bitte lass es vorübergehen. Er war ja nicht heiß drauf, er hat sich ja nicht darauf gefreut,
das zu erleben. Nur den Tod, aus seinem Tod verursachen wir sozusagen. Also notwendig in dem Sinne, als dass eben nicht anders geht, weil wir Menschen eben den Messias töten.
Genau.
Aber weil der Messias aber trotzdem das bleibt, was er ist, nämlich Gerechtigkeit und Liebe. Und so konnte ihn eben der Tod nicht mehr aufhalten. So ist er auferstanden. So dient es uns eben zum Leben, wenn wir sagen, krass, wir sind so, Gott, aber du bist so, dann sagen wir ja. Ja. Und so ist Jesus für uns gestorben und schenkt uns Leben.
Das heißt, du würdest sagen, der Tod ist eine Notwendigkeit, die der Mensch verursacht hat, der Tod des Messias, und nicht er selber. Ne?
Sagt der Paulus, der Tod ist durch uns in die Welt gekommen. Ja. Wir verursachen den Tod. Und wir haben auch seinen Tod verursacht. Ich meine, es gibt ja keinen Grund für ihn zu sterben in dem Sinne. Ist alles gut. Ja. Aber wir haben ihn umgebracht.
Das Interessante ist natürlich, dass da schon einige Schritte gegangen sind. Ne? Weil wir hatten ja angefangen mit den Erwartungshaltungen. Wir haben weitergemacht jetzt mit dem, was Jesus selber von sich preisgibt. Er sagte, ich bin der Messias. Und dann sind wir zu Johannes dem Täufer gekommen, der gefragt hat, naja, können wir das noch mal ein bisschen kalibrieren? Ich habe da noch mal ein paar Fragen dazu. Und dann haben wir das ganze Leben Jesu. Das ist für uns im Nachhinein vom Tod überschattet, aber damals nicht, weil die Leute denken, Mensch, klasse, der macht all das, was er gesagt hat. Die Blinden sehen und Gefangene werden freigesetzt und sowas. Wohl nicht bei Johannes. Und jetzt sind wir aber bei Paulus, der dann schon zurückblickt auf ein Ereignis, das absolut traumatisch war und überhaupt nicht mit dieser Messiasgestalt vereinbar war, nämlich, dass dieser tolle Jesus, dem viele gefolgt sind, dass er auf einmal tot ist. Also man muss sich ja nur mal an einen bestimmten Punkt stellen, nämlich auf den Samstag zwischen der Kreuzigung und dem Sonntag der Auferstehung. Das ist ja so ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, jo, das war's wohl mit dem Messias. Und Paulus geht erst jetzt diese nächsten Schritte und sagt, wie ist das mit dieser Tod und Auferstehung? Das ist ja ein ganz neues Thema. Daran hatten wir ja irgendwie überhaupt nicht gedacht. Wir haben ja immer nur gedacht, wo sind die Throne, die für uns aufgestellt werden, damit wir auch ein paar Ministerposten kriegen oder sowas. Ne? Das war so ungefähr der Horizont, den wir hatten. Aber auf einmal wird das so universell, dass Jesu Tod auf einmal mit allen Menschen zu tun hat, mit der Grundbedingung des Menschen. Und mich fasziniert eigentlich an dieser Messias-Figur, wie man mitgenommen wird auf diesem Weg, was denn damit gemeint ist, dass es alle Menschen angeht. Aber Paulus hat ja schon eine sehr umfassende Sicht dann der Dinge.
Wird ja bestätigt durch die Emmaus-Jünger. So die ganz berühmten zwei Jünger Jesu, die auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus und die in dieser Hoffnungslosigkeit sich befinden, von der du sprachst. Der, von dem wir dachten, dass er der Messias sei, ist tot. Mhm. Ja. Und er geht ja sogar mit ihnen, ist ja wirklich ironisch, er läuft mit ihnen, tritt hinzu, ihre Augen werden aber gehalten, dass sie ihn nicht erkannt, in Lukas 24, Vers 16. Und dann entspinnt sich diese Konversation und Jesus, der am Kreuz hing, fragt so, was war denn so los am Jerusalem am Wochenende? Und dann bist du der Einzige, der es nicht weiß. Und dann erklären sie, was passiert ist. Die Frauen bringen sie aus der Fassung, weil sie sagen, er lebe. Aber sie glauben das noch nicht. Also ich kehre wieder zurück zu diesem Werden dieser Geschichte. Also rückblickend kann man jetzt ja sagen, so im Sessel der Geschichte mit Chips und Softgetränk, ja, es hat doch alles so kommen müssen. Hat doch aber, wie es wird ja für die Jünger, wird es in dem Augenblick für die zwei, ja, indem sie ihm zuhören, er legt die Schriften aus, sagt ihnen, ihr seid unverständig, ab Vers 25, zu träge, an alles zu glauben, also sind nicht gläubig genug, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und dann geht er von Mose mit den Propheten und so. Und dann nötigen sie ihn, dass er bei ihnen bleibt, sie essen, er bricht das Brot und dann werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen ihn. Und da sagst du ja, Paulus greift es ja dann auf, offensichtlich haben sie damit nicht gerechnet. Was ja wir jetzt so als gegeben hinnehmen, klar, es ist passiert, es ist Geschichte, was mich ja zurückbringt zu dem Zeitpunkt oder zu der Frage, wann wird denn Jesus aus Nazareth zum Messias oder zum Sohn Gottes oder zur Tür des Lebens, zum Brot des Lebens denn für den Einzelnen?
Naja, also, bevor wir das...
Wisst ihr, was ich meine? Diese ja. Verunsicherung, in der die ja alle steckten, weil es gerade geschah.
Also ich
und sind wir uns zu sicher? So, klar, ist doch Jesus, ist doch klar.
Ich möchte das nochmal ein bisschen, also nicht nur für den Einzelnen, sondern es gibt ja eine Frage, die hatte ich mir noch nie gestellt, bis ich die irgendwie gestellt bekam. Nämlich, wenn Jesus der Gesalbte ist, Messias heißt der Gesalbte, und aus dem Alten Testament wissen wir, Gesalbt heißt, dass da Öl geflossen ist. Ja? Also bei Samuel, der den Saul salbt oder den David, da hat er so ein Horn mit Öl dabei und dann gibt es ordentlich Öl über den Kopf rüber. Und dann, da wissen wir, das ist eine Salbung. Und es gibt in Markus 14 eine sehr berührende Geschichte. Und ich habe deine Frage nicht vergessen. Mhm. Es geht ja darum, ne, was macht ihn für uns zum Gesalbten? Hier erstmal die Frage, wer macht ihn für uns zum Gesalbten? Und das geht nämlich in dieses Thema hinein. Wir müssen nicht die ganze Geschichte lesen. Da steht Salbung Jesu in Bethanien. Und das ist gar nicht so, dass ein Prophet ankommt, so dass Johannes der Täufer jetzt endlich freigelassen wird, greift zu seinem Ölhorn, rennt dahin und sagt, Mensch, jetzt getauft haben wir ihn, aber salben müssen wir jetzt auch noch. Sondern es ist ein ganz anderer Kontext. Er ist da im Hause Simons des Aussätzigen, wird er genannt. Also jemand, der offensichtlich von Jesus geheilt wurde. Mhm. Im Hause heißt, dass da viele Leute um den Tisch herum sitzen, wie wir es kennen. Und dann kommt hier, alle vier Evangelien haben diesen Bericht, aber in sehr unterschiedlichen Formen. Die Frau mit diesem Alabasterfässchen, also ein wertvolles Öl, und salbt Jesus das Haupt. In anderen Berichten sind es die Füße, hier ist es wirklich das Haupt. Ja? Und dann regen die sich dann auf, ach, teures Zeug, und so hätte man noch mehr draus machen können und so. Und dann sagt Jesus diese Worte, sie hat getan, Vers 8 ist das, Markus 14, Vers 8, sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden von ihrem Gedächtnis, zu ihrem Gedächtnis. Und nun kann man ja sagen, ja, ist das jetzt die Salbung, auf die wir gewartet haben? Da würde ich sagen, naja, die Krone war auch aus Dornen. Das war auch nicht die Krone, auf die wir gewartet haben. Und die Erhöhung, von der Jesus spricht, hat auch keiner gedacht, dass es das Kreuz ist. Ne? Und der Königsmantel hat auch keiner gedacht, dass es irgendwie ein Spottmantel ist, den man ihm umgehangen hat. Und dass es eine Frau sein würde, die ihn dann salbt und als Messias anerkennt, weil sie erkennt ihn als Messias an. Vielleicht hat sie gesagt, Mensch, niemand hat hier dran gedacht, den mal zu salben. Das ist mein Messias. Zumindest für mich mache ich den jetzt zu Messias für mich und will allen das zeigen. Und handelt sich nur Ärger ein, weil sie eine Frau ist, weil in anderen Berichten steht, dass sie eine Frau ist mit zweifelhaftem Ruf und sowas. Und ich finde, das ist schon mal so eine, wie nehme ich Jesus an? Für sie war das so, ja, ich will signalisieren, das ist der Gesalbte. Und die Grundidee ist dabei einfach, es passiert immer so, wie es, irgendwie schon erfüllt sich das alles, ne? Aber irgendwie, nicht wie aus dem Drehbuch.
Ja. Also ich würde sogar weitergehen, denn es berührt das sehr gut, finde ich, diese Geschichte. Für sie ist eben, für diese Frau ist dieser Erkenntnismoment, ja, meine Güte, ja, dieser Mann, wie er mich angenommen hat, wie er mit mir umgegangen ist, der muss es doch sein. Ja? Er hat mich anders angeschaut, er hat mich anders behandelt. Und irgendwie wird das zu so einem existenziellen Moment für sie in der Erfahrung dieses Menschen, der sie grundlos und bedingungslos angenommen hat, dass sie merkt, das ist mein Messias, hat ja mit dieser Frage zu tun. Ja. Der ist das, der ist das. Jetzt gebe ich alles für ihn. Und ich finde es sehr berührend eigentlich. Diesen Text habe ich auch nie so gelesen, ob das diese Salbung ist, ja, was du fragst. Ja. Das wurde zu seiner Salbung. Also seine Salbung kam ein bisschen anders als gedacht, irgendwie so durch einen Propheten oder
ja,
so.
Ja, ja, und wir haben ja noch diesen Kontrast dann auch, dass dann nachher Nikodemus und andere kommen und wollen ihn salben, als er schon tot ist. Und sie einfach sagt,
also,
ich mach das jetzt schon.
Also sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja. Also sehr berührend auch. Da ist vielleicht seine Salbung gewesen. Aber da ist vielleicht die Frage, der Messias hat ja so viele Facetten. Ja. Kommt hier als Prophet, da als Lehrer, hier als Heiler, dort als
Prediger.
Helfer, da als Prediger und in der äußersten Instanz auch als der Sterbende sozusagen. Ja. Und Paulus fasst irgendwie so vieles zusammen, obwohl auch bei Paulus, würde ich sagen, ihm begegnet er als denjenigen, der ihm, obwohl er seine Nachfolge verfolgt hat, etwas mit ihm vorhat. Also wenn das nicht Gnade ist, dann weiß ich nicht. Also ist der äußerste Form.
Aber er stellt sich ihm schon in den Weg. Also es ist nicht so, dass er ihm dann nett und freundlich und du lass uns mal hinsetzen und den Sonnenuntergang anschauen und lass uns mal reden, sondern der fällt von seinem Pferd, der ist blind, der ist wieder in dieser Abhängigkeit und dann hilft ihm jemand sehend zu werden.
So ist es, aber es ist eine unglaublich existenzielle Begegnung. Es wäre verwunderlich, wenn Paulus über was anderes spricht als Gnade. Also wir sprechen also Paulus mit seinem Gnadenglauben-Ansatz, ja, was er da so entwickelt hat. Ich würde sagen, es war eine tiefe existenzielle Erfahrung, die er selbst gemacht hatte. In dieser Konfrontation, dass alles, wofür er gestanden hat, falsch war und dass jetzt einen neuen Weg geht, und dafür kann er nichts, sozusagen.
Ja, aber damit nimmt er doch diese, sozusagen der auferstandene Jesus, nimmt seine Messias-Funktion weiterhin wahr, weil nur durch sein Eingreifen selbst die Erkenntnis dadurch sich einstellen kann, ob er der Messias ist. Dass das nicht in jedem Fall so wie bei Paulus passiert, das wissen wir alle. Ja. Wahrscheinlich haben wir nicht so eine Geschichte.
Ganz genau. Und da ist für mich eben die Frage, dort, wo dir dieser Messias oder dieser Jesus begegnet, von welcher Facette auch immer, sei es bei der Bergpredigt, die du irgendwo mitbekommst, sei es jetzt in der Passionsgeschichte, wie er stirbt, sei es jetzt in der Paulusgeschichte, dort, wo es dir begegnet, auf deinem Weg, inwieweit lässt du dich auf dieser Facette ein? Oder wie die Emmaus-Jünger, inwieweit lässt du dich ein und lässt auch Enttäuschung zu? Das ist auch im Package so mit drin. Aber die haben sich eingelassen, dieser Lehrer und so weiter, die haben gedacht, er will ihnen helfen. Also er lässt dir auch zu, dass da verschiedene Assoziationsräume bei den Leuten vorhanden sind. Mit all dem scheint er irgendwie arbeiten zu können, sozusagen. Also du kannst schon dein Baggage an Vorstellung mitbringen, Hauptsache lass dich ein.
Naja, und geh halt den nächsten Schritt.
Also, den nächsten Schritt.
Hätten sie ihm nicht gesagt, komm zu uns nach Hause, hätte es kein Brotbrechen gegeben. Und was hätten sie ihn dann nicht erkannt oder wann anders später? Aber sie sagen, komm, bleibe und bitte komm. Okay, dann geht er mit rein. Und also eben, sie gehen ja diesen Weg. Und das ist auch so mein Eindruck, also es reicht nicht, Jesus distanziert anderen oder der Welt zu zeigen, dass Jesus der Messias ist, sondern die entscheidende Frage ist ja für alle, auch sogar für ihn selber, weil er lässt sich auf den Weg ein, der notwendig ist, gegangen zu werden, trinkt er den Kelch, denn er freiwillig auch. Er ist ja nicht gezwungen worden, er hätte auch sagen können, nee, danke, lass mal gut sein, bis hier aber nicht weiter. Ja. Also geht er diesen Weg. Und so stellt sich ja die Frage ja für jeden einzelnen Geschichte. Für Maria, geht sie diesen Weg? Für Petrus, geht er diesen Weg? Für Johannes und so weiter.
Und trotzdem?
Akzeptiert er, dass er eben nicht zu den Befreiten aus dem Gefängnis gehört, sondern dass sein Kopf auf dem Tablett den Mächtigen geliefert wird?
Und trotzdem ist ja der Anspruch Jesu, Messias zu sein, nicht nur eine subjektive Antwort des Menschen, sondern objektiv verankert in der Heiligen Schrift, ja, in der Heilsgeschichte. Das macht ja Jesus auch deutlich. Ich gehe nochmal zurück auf Lukas 24, den Text, den du vorhin zitiert hast. Da macht er ja zweimal deutlich, dass seine Messianität verankert ist in dem, was die Offenbarung, nämlich das prophetische Wort im Alten Testament, schon vorhergesagt hat. Ja? Also in Vers 26 sagt er ja dann deutlich oder fragt die zwei Emmaus-Jünger, musste nicht Christus, also der Messias, dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ja? Also da ist eine Kontinuität da, eine Hinführung. Und dann macht das ja nochmal im Vers 46. Da hat er nicht nur die zwei, sondern die ganze Jüngerschaft vor sich und sagt ihnen als Auferstandener, so steht's geschrieben, dass Christus, also der Messias, leiden wird und Auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern.
Ja, und das ist schon spannend, was du sagst. Also ich habe mich auch mal gefragt, warum erkennen sie ihn nicht sofort? Aber dieses subjektive Moment, ach, das ist ja Jesus, dem entzieht sich ja, ihre Augen wurden gehalten von wem? Von Gott, von ihrer eigenen, wird ja nicht spezifiziert, aber ihre Augen werden gehalten. Sodass es eben diesen objektiven Moment außerhalb ihrer eigenen so, ach, das ist ja Jesus, super, ja, schön für euch, dass es für euch Jesus ist. Aber außerhalb des Jesus für euch zwei gibt es eben den Vorausgesagten in der Geschichte auch, durch die Geschichte hindurch eben der Kommende, der da kommen wird. Und es hat jetzt, es ist außerhalb der subjektiven Erfahrung von zwei Jüngern, 100 Jüngern, 500 Jüngern oder wie viele ihn auch damals gesehen haben. Denn darauf baut es ja auf. Wir haben ja keinen direkten Zugang mehr zu ihm als Mensch, sondern leben ja geschichtlich gesehen entrückt. Aber jetzt mal zum Schluss, wäre viel zu sagen. Jesus für euch, gab es diese Überzeugungsmomente oder Erfahrung für euch, dass der Jesus aus Nazareth für euch zum Messias, zum Christus wurde?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gerade weil ich sag mal, biografisch ich ja in dieses Biotop hineingewachsen bin. Ne? Ich bin damit groß geworden. Man kann sagen, ja, ich habe nie was anderes kennengelernt als Glauben. Ne? Und auch eine liebevolle Familie und alles. Und trotzdem gab es doch diese Momente, wo man vielleicht erstmal wie der Zwölfjährige im Tempel, auch im ähnlichen Alter, da sieht, oh Mensch, das passt alles zusammen. Dann gab es die Phase, wo ich dachte, ich habe Antworten auf alles. Es gibt auch auf alles Antworten. Aber immer auch dieses, ja, manches, was eben nicht dann mit dem Kopf zusammenhängt, wo man sagt, boah, hier spricht mich was an. Hier rede ich jetzt zu meinem Messias, ja. Und er spricht zu mir. Manchmal in Predigten, wo andere gesagt haben, auch war eine langweilige Predigt. Und ich denke, boah, das hat mich jetzt gerade total angesprochen. Also ich glaube, dieser redende Jesus, der sich offenbart, der macht das wirklich sehr individuell bei vielen von uns auf seine Art und Weise. Und wenn du mir deine Geschichte erzählst oder du oder so, würde man sagen, oh, ich hätte ihn darin nicht erkannt, aber du hast ihn darin erkannt. Und ich glaube, das geschieht weiter, weil nämlich der Kommende, bist du, der da kommen soll, immer noch der Kommende ist oder schon wieder.
Herzlichen Dank für das Gespräch, für den Austausch.
Jetzt hätten wir eigentlich noch über den kommenden Messias sprechen müssen.
Ja, genau. Aber immerhin haben wir das Landeanflug
noch. 1,5 Minuten noch, so da hätte man es echt jetzt noch gern so eben noch mehr gehört, also ne? Auch von uns dreien. Er hat jetzt
ja genau, jetzt ist es vorbei,
ich soll so Mist.
Ja, genau, Mist. Aber wenn es biografisch wird, ist es schwierig.
Wir haben alle bejaht, aber
die Leute sagen ja, erzähl mir deinen Salbungsmoment halt so, aber gut, das bleibt jetzt halt.
Wir haben ja nicht die Uhr im Blick.